Da nehme ich auch noch oben drauf für Sanna Pietiainen, die uns gefragt hat, ob das Glück vielleicht nur ein Traum ist. Der Traum einer besseren Gesellschaft in Beton gegossen, das könnte man sagen, war Halle Neustadt irgendwo an irgendeiner Stelle. Und Halle Neustadt ist inzwischen nicht nur Wohngebiet, sondern seit Jahren auch Ort für Kunst, für Untersuchung, Freiraum oder aber annektiert dafür. Und hier in Halle relativ weit vorn, was das angeht, ist die Werkleitsgesellschaft, die die Stadt Halle Neustadt immer wieder zum Objekt macht oder aber zur Bühne, zum Ob Untersuchungsobjekt. Aktuell läuft ein Langzeituntersuchungsergebnis-Schauprojekt, um mal das Wort gerade noch hinzubiegen, dass sich sozusagen experimentell, zumindest im Titel her, mit dem Nachweis für die Besiedlung beschäftigt. Das liegt in den letzten Zügen. Daniel Herrmann, der Direktor der Werkleitsgesellschaft, ist hier bei mir und Stefan, der aktuell seinen Beitrag leistet zu dem Nachweis für Besiedlung. Vielleicht ganz vorneweg, Daniel, warum eigentlich Halle Neustadt so stark von euch beackert?
Ja, das ist ja eine längere Geschichte. Es gab mal den Verein Kulturblock, wo ich auch Gründungsmitglied war. Und die ersten Berührungspunkte bei Werkleitz gab es dann bei einer Besichtigung Common Property. Da ging es um die Neustadt Gärten. Das war so eine Flächenname. Und eigentlich schon vor 10, 15 Jahren haben wir angefangen, in Neustadt Müll zu sammeln oder Souvenirs. Und weil Halle Neustadt da gerade am Verschwinden war, also die Häuser weggebrochen wurden im großen Stil, also mehrere tausend Wohnungen, lag dann halt das Zeug eigentlich mehr oder minder auf der Straße nach dem Entkernen. Und das haben wir gesammelt. Und letztes Jahr war 50 Jahre Halle Neustadt. Und man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und da hat dann auch Werkleitz sozusagen 10 künstlerische Positionen eingeladen, mit der Sammlung zu arbeiten, weil das wissen alle Museen, also die wenigsten, die Sammlung haben, wissen, was sie damit anfangen könnten. Dann ist das Briefmarkenalbum voll, ne? Die letzte Marke ist da und nun. Und deswegen war das für uns ganz bequem, das einfach an, ja, Künstler, Theoretiker, Archäologen auch abzugeben und zu sagen, wir wissen jetzt nicht, was wir mit der Sammlung machen sollen. Die Sammlung heißt Nachweis für Besiedlung. Und Stefan Schulz, der jetzt mit im Studio sitzt, hat das irgendwo mitbekommen und dann haben sich dann zwei Sammlungen getroffen. Also ich komme mal jetzt ganz schnell auf den Blumengießer. Und wir hatten lediglich eine davon. Und Stefan, wie viel hast du?
Damals waren es 27, jetzt 30. Also die Sammlung wächst.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass es auch im privaten Umfeld also durchaus Beschwerden gibt über das Sammeln von Gießkannen, aber ich will das hier nicht weiter ausdehnen.
Ja, vielleicht springen wir genau auf diesen Punkt an. Das Ausstellungs-, also dieser Teil dieser langen Ausstellung heißt Blumengießer. Stefan Schulz, ich habe gesagt, ich fühlte mich spontan erinnert an meine Schulzeit und den Blumengießdienst, der dort verteilt wurde, sowie Milchdienst und so weiter. Gab es bei uns auch jemanden, der sich um die Pflanzen im Klassenzimmer kümmern musste. Und exakt das, was hier auf dem Tisch steht im Studio, war dann auch das, was mein Arbeitsgerät gewesen ist, zeitweise. Wie kommst du darauf, diese schon von mir als Kind eher als hässlich empfundenen Gerätschaften zu
Das
sammeln?
stimmt nicht.
Von mir als Kind empfunden? Stimmt.
Das stimmt nicht.
Na,
Nico, da
aber sowas
solltest du
von.
noch mal drüber nachdenken.
Also das ist genau das Spannende an dieser Kanne, ist eben dieser Evolutionsprozess. Wenn man mal anschaut, dass die eigentlich komplett über den gesamten Zeitraum der Existenz der DDR produziert wurde. Und ja, eigentlich dann, also es gibt verschiedene Phasen und dass man diesem hässlich, also dass man die als hässlich empfindet, das ist genau das, was ich auch zum Beispiel von meinen Eltern kenne, dass die sagen, das ist doch total hässlich, wieso sammelst du das? Und das ist aber genau der Punkt, also dass die Kanne stammt vom Design her, also es gibt auch einen Gestalter, einen Namen dazu, Klaus Kunis hat die gemacht. Also ein richtiger Designer, der die in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre gestaltet hat, also wirklich gestaltet, nicht zufällig irgendwie entwickelt wurde. Und dann gibt es halt diese Phasen einfach, ne? Also am Anfang war die total schön, dem Zeitgeschmack entsprechend und zum Ende hin, weil die die halt einfach durchproduziert haben und die immer hässlicher geworden ist, auch von der Farbgebung her zum Beispiel, war die am Ende halt hässlich, ja. Aber Das ist eben ganz, ganz schön, wenn man daran erkennen kann, so oder nachvollziehen kann, wie sich auch so ein Produkt verändert hat und wie sich das entwickelt hat im Laufe der Zeit.
Das eine ist ja die Empfindung, ne? Also ja. Etwas, was in 60er Jahren als futuristisch und topmodern wahrgenommen ist, hat eben 20 Jahre später eher so einen Anstrich des Alten und Altbackenen gehabt unter Umständen. Ja. Bei manchen Dingen gibt es zeitloses Design, Dinge, die immer als angenehm empfunden werden. Design ist ja irgendwie die Mixtur aus Ästhetik und Funktionalität.
Genau.
Was macht denn für dich diese Kanne eigentlich aus? Also jetzt mal, wir gehen mal zum Ursprung zurück. Gelungen, warum?
Also am Anfang absolut, also das waren ja Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, das waren so ein bisschen auch, war die Phase, wo man wirklich alles ausprobiert hat in Kunststoff, wo man auch wirklich noch getestet hat und also wenn man heute zum Beispiel eine Kanne aus Kunststoff herstellen würde, würde man die komplett anders machen als damals und somit auch der Zeit total entsprechend und formal auch. Das Spannende ist einfach auch, dass die aus drei Teilen eigentlich besteht, also aus drei Spritzgussteilen, was eigentlich total aufwendig ist und man heute überhaupt nicht mehr so machen würde. Sie ist natürlich auch, ich würde jetzt insofern nicht sagen zeitlos, weil sie einfach, sie entspricht absolut dem Zeitgeschmack der 50er, 60er Jahre. Also sie ist schon sehr extrovertiert, ein bisschen in der Formgebung, sehr stromlinienförmig, also wirklich dem Zeitgeschmack entsprechend und eben nicht zeitlos in dem Sinne. Also sie nimmt sich jetzt nicht zurück. Ja.
Vielleicht beschreibe ich die Kanne mal kurz Daniel, für die
Hörer. Ja, das wäre das nächste gewesen.
Also Radio zum Sehen ist ja irgendwie mal ein ganz schönes Moment. Also diese Kanne ist schwarz-weiß, wobei das Weiß also stark gebrochen ist. Also es hat vielleicht sogar einen Elfenbeinton. Und jetzt muss man sich vorstellen, also hat man einen unteren Bereich, der ist schwarz und dann ist als separates Stück das Weiß oder Elfenbeinweiß eingefügt, oben quasi als Deckel. Man hat so das Gefühl, dass man das vielleicht sogar abnehmen könnte. Und dann hat die Kanne einen Griff, der sieht aus wie ein altes, noch nicht Dampfbügeleisen. Also so eine sehr dynamische Haltung. Und auch da glaube ich, dass sozusagen ein weiteres Schwarz oben als Abschluss in den weißen Griff eingeprägt ist. Jeder, der Dr. Best kennt, diese Zahnbürsten, sieht, dass da sozusagen zwei Komponenten verarbeitet worden sind. Und weil Stefan gerade sagte, das macht man heute nicht mehr so, dass man drei, vier Komponenten zusammen.
Also nicht bei so einem niederkomplexen Objekt einfach.
Niederkomplex ist also, das Wort.
Genau, niederkomplex. Aber die Zahnbürste ist hochkomplex, die ist also sozusagen.
Die ist sehr aufwendig.
Da wird das mittlerweile in einem Verfahren gemacht. Also es sind nicht mehr zwei Bestandteile. Aber zurück zur Form der Kanne. Also erstmal gibt es so gute Kokservorrichtung, also wo man sich nicht das Papierröhrchen macht, sondern wirklich so Vorrichtungen hat. Und wenn man das jetzt hinten auftrennen würde.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Wenn man das jetzt hinten auftrennen würde, könnte man also durch diesen langen Kelch der Kanne, also könnte man das optimal einatmen.
Tülle.
Tülle, durch die Tülle. aber woran es auch erinnert, und das haben diese Gießkannen alle gemein, dass sie von oben in der Draufsicht, wenn sie so nebeneinander stehen, da in der 30 Kannen, 27 Kannen, irgendwie so afrikanische Masken.
Genau.
Und diese Kanne hat was ganz Besonderes. Es war hier im Landesmuseum mal die so eine Pestmaske ausgestülpt. Und das war quasi, genau, das war so ein Artenschutz. Und da hatte man auch, wir sitzen hier bei Korax, also so eine Rabenschnabel-ähnliche Nase sich vorne aufgesteckt, also um Japaner machen das heute mit Mundschutz, glaube ich, so Asiaten.
Da hat man so Kräuter reingemacht und hat gehofft, dass man dann die Pestbakterien oder was auch immer nicht reinkriegt in sein Gesicht.
Und so sieht es aus, also so, man könnte sich das auch so ein bisschen wie Karneval in Venedig vorstellen und es ist schwarz, also wenn wir bei Venedig sind, also das sieht echt extrem gelackt aus, ein bisschen wie eine Gondel. So, jetzt ist eigentlich die Kanne.
Gondelesk würde ich auch sagen. Ja. Das heißt, am meisten ist es Gondel mit einem Bügeleisengriff. Eine halbe Gondel mit einem Bügeleisen
also als Griff. Man muss dazu sagen, bei diesem Bügeleisengriff, das ist wirklich eine ganz frühe Variante. Und da kann man auch ganz gut erkennen, dass die halt experimentiert haben, auch mit der Form. Weil eigentlich ist diese Variante eine Fehlkonstruktion. Also wenn ich da jetzt Wasser reinfülle, dann bricht es auch, glaube ich, relativ schnell, weil das ja eigentlich.
Ja, die Statik ist
genau, übersichtlich bei den späteren, gut. Bei den späteren Varianten, da führt der Griff wieder zurück in die Form und hat quasi zwei Punkte, wo er fest ist. Und hier hat er nur diesen einen Kragarm. Und da, denke ich, sind viele von einfach wirklich zerbrochen auch im Laufe der Zeit.
Was ja wieder zeitgemäß wäre. Man stellt ja nichts für die Ewigkeit mehr her. Ja? Also insofern absolut, wäre das ja, sicherlich klug. Absolut. Während das Nachfolgemodell, was hier auch auf dem Tisch steht, eigentlich als allererstes, ich habe noch nie übrigens drauf geguckt auf seine Kanne. Also dieser Maskenvergleich, der ist mir jetzt eben erst aufgegangen bei der Möglichkeit, mal oben drauf zu gucken. Bei der anderen, die sieht eigentlich eher aus wie eine kleine Version einer Laute. Bloß, dass der Hals falsch rumgeknickt ist, finde ich. Und hat dann so einen bogenförmigen Griff auf einer flachen Oberseite der Kanne. Und bei beiden, sowohl der alten als auch der späteren Version, ist das Einfüllen von Wasser eigentlich total schlecht zu machen. Das ist was mich beeindruckt hat. Also, denn da, wo man das Wasser einfüllt, das Loch, das ist unter dem Griff. Das ist ja irgendwie nicht ganz so klug bei Wasserhähnen im Bad oder in der Küche.
Ja, das ist aber tatsächlich also so ein Wahrnehmungsmoment. Man hat das Gefühl, dass es schlecht geht, so wie man es jetzt sieht. Aber wir haben es ja gerade eben versucht für die Versuchsanordnung, die wir nachher noch haben. Das ging gut. Also ich weiß nicht, du warst am anderen Wasserhahn, also an dem.
Tipptopp.
Ich hatte so ein ganz kleines Toilettenhandwaschbecken mit so einem sehr kurzen Kran. Und beide Kannen ließen sich gut befüllen, hatte ich das Gefühl. Ja.
Es täuscht also. Also Design im Sinne seiner Funktionalität hat es offensichtlich geklappt. Ihr habt gesagt, du hast, was ist ein Niederkomplex?
Niederkomplexes Objekt.
Ja. Niederkomplexes Objekt, das ist eine charmante Beschimpfung auch, die werde ich mir merken. Es besteht aus mehreren Teilen amtlich, ja. Also es sind mindestens drei, würde ich sagen.
Also bei der Variante, die wir jetzt hier haben, diese rot-weiße, das ist ja wirklich dass die Kanne, die am häufigsten so in der Form produziert wurde, da haben wir jetzt drei Teile. Da haben wir diesen unteren Teil, dann diesen weißen Deckel und im Griff, also das ist eben auch nochmal wieder eigentlich totaler Wahnsinn, im Griff auch nochmal zwei Teile. Und das ist sowohl ein Formbaumäßig, habe ich da drei Formen. Ich habe drei Arbeitsgänge, um die Form herzustellen und dann brauche ich noch jemanden, der das zusammengeklebt hat. Also das für eine Gießkanne, das ist schon ziemlich verrückt.
Die DDR hat es möglich gemacht.
Ja.
Ich wollte nochmal auf das Niederkomplexe zurückkommen. Also und auch das, was du meintest mit der Schule, dass also du Gießkannen für dich irgendwie negativ konnotiert, schon der Begriff oder nur die Optik.
Rein optisch. Das, ich war 80er Jahre Schulkind.
Ja, das ist ja so Pavlosche Reflex. Also beim Hund fängt es an zu sabbern, wenn er das Bild sieht, wo er normalerweise Leckerli kriegt, ne, dann und bei dir fängt es an zu gießen, also zu tröpfeln sozusagen aus der Kannentülle, wenn du die Gießkanne siehst. Das sind, glaube ich, das ist so ein Design, was natürlich auch eine bestimmte Ära ausmacht. Also sonst würde es nicht so diesen ganzen Ossi und weiß ich nicht, Zonen-Zombie-Kram geben und diese ganzen Ostsammlungen. Weil ich glaube nicht, dass die Leute dabei an das Moment des Gießkannengießens denken, sondern viele, wenn sie solche Dinge sehen und sich gerne angucken, wirklich also eine ganz komplexe Zeit an den vollständig erfüllten Gießdienst zum Beispiel, was dir wahrscheinlich nicht gelungen ist, sonst hättest du nicht so eine Erfahrung. Aber wir haben ja hier noch ein drittes Modell.
Ja.
Und vielleicht, Stefan, kannst du...
Ich räume mal zwei weg und hole das dritte, was sehr dem zweiten sehr ähnlich ist, aber... wenn du von das, schon als Niederkomplex sprichst, genau, hier könnte man sagen Ultra-Niederkomplex.
Genau, also da, das ist jetzt ein ganz spätes Modell, wahrscheinlich aus den 80er Jahren, da hat man dann auch gemerkt irgendwann, dass es zu aufwendig ist und hat von diesen, also diese Kanne, die aus drei Teilen besteht, wieder auf zwei Teile runtergebrochen, hat also diesen Griff wesentlich vereinfacht und hat den Griff quasi in die obere Form mit reingesetzt komplett und ja, eigentlich ist sie dadurch nochmal ein ganzes Stück hässlicher geworden. Also weil der Griff jetzt einfach nur noch ein Griff ist, der nicht mehr wirklich gestaltet ist, sondern der einfach nur noch dran ist und möglichst einfach aus der Form kommen sollte. Und man sieht auch noch so zwei so eine Anspritzlöcher, die man vorher auch nicht hatte. Also das ist eigentlich, ging es nur noch darum, das Ding so schnell wie möglich und so billig wie möglich zu produzieren.
Konsumgüterproduktion oder richtige Produktion, weißt du das?
Richtige Produktion, ja.
Ich habe meinen PA-Unterricht im Polyplast Halberstadt gehabt. Ein Betrieb, der Druckspritzverfahren Plastikteile hergestellt hat. Ich habe also nicht sowas, da ging es mehr so um Kristallfake und Kinderpisspötte. Aber das mit dem Grat zum Beispiel, das kenne ich auch. Also es gab so sehr unsaubere und sehr saubere Produktionsmomente. Zum Beispiel bei den Kinderpisspötten gab es die für den Export in den RGW und für den Eigen- und Westexport. Und für die DDR-Kinder und auch für den Westexport waren die Pisspötte entgratet und mit Klebebild vorne drauf. Mhm. Und für den RGW-Export waren sie unentgratet und ohne Bild. Ich weiß nicht, was das sagt. Aber es sagt auf jeden Fall, dass es irgendwie da auch so an Effektivität so über sowas nachgedacht worden ist. Ja. Kannst du den Verlauf sozusagen auch den wirtschaftlichen Niedergang der DDR an dieser Gießkannenproduktion
festmachen? Das ist eben das Spannende. Ne? Also wir haben am Anfang, wie schon beschrieben, diese Bandbreite an Varianten auch formal. Also die haben ausprobiert, haben Tests gemacht, haben wirklich Formen entwickelt. Und das ist eben auch das Teure eigentlich beim Spritzguss. Ist jetzt nicht das einzelne Produzieren von einer Kanne, sondern ist dieser Formbau. Und da gibt es drei Varianten am Anfang. Wir haben jetzt zwei hier. Die eine habe ich jetzt nicht mitgebracht. Und dann gibt es einmal diese Varianz einfach auch an Farbkombinationen, die wir in den 60er Jahren noch beobachten können, auch noch Anfang der 70er Jahre. Und dann gibt es zwei Schritte runter. Also es gibt zwischen der rot-weißen Kanne, die wir haben, und dieser, die jetzt hier, wo der Griff schon so stark vereinfacht ist, noch einen Zwischenschritt, wo es auch schon eine Vereinfachung gibt, bis hin zu dieser Kanne jetzt und dann eben auch weniger Farbkombinationen am Ende in den 80er Jahren bis hin zu einer einfarbigen Kanne, also wo die zwei Teile, aus denen die Kanne dann nur noch bestand, auch wirklich die gleiche Farbe haben. Mhm. Also wo eigentlich wirklich komplett alles vereinfacht wurde und alles runtergebrochen wurde auf. Ja.
Ja, wobei man es auch nochmal sagen muss, die Kanne, die jetzt vor uns steht, die Kannengröße, ich weiß nicht, passt so ungefähr ein halber Liter rein, oder? Wie viel?
Ungefähr,
ja. Ist braun-orange, was so ziemlich die schlimmste Farbkombination ist, die für meine Augen existiert und sowas von 70er Jahre ist, dass es mich schüttelt. Also ganz furchtbar, aber konsequent durchgezogen.
Es gibt auch, ich habe auch eine, die ist komplett orange und komplett braun. Also die komplett braune, die ist schon hart.
Ja, bei den Farben, so wie das jetzt wahrnehmungstheoretisch auch wieder ist, muss man mal gucken, also welche Parteien, welche Organisationen, also dann auch die jeweiligen Farben wählen, also orange ist klar konnotiert, braun auch, rot-weiß, ja, nach Pommes.
Die sind bestimmt extra für den HFC produziert.
Ja, ich denke,
das ist eine Geschäftsstelle. Ist eine
hallische Kanne und bei den anderen, bei der schwarz-weißen, dadurch, dass es aussieht wie eine Gondel, denke ich, dass das wirklich eine, also für Italien, Florenz, Pisa, also für das ganze komplette Souvenirgeschichte, ja. Also
italienische Markt, ja, das ist auch das Spannende. Also es kann einem auch niemand sagen, welche Farbkombinationen gibt es. Also das weiß ich selber nicht. Und die Firma, die produziert hat, die kommen aus Zittau, also das war in Zittau, die wissen es selber, glaube ich, auch nicht. Mhm. Und es ist für mich jetzt eben auch immer wieder überraschend, eine neue Farbkombination zu entdecken. Und da gibt es feinste Abstufungen und so, die haben, glaube ich, auch einfach rumexperimentiert und zusammengeklebt. Das ist also nicht wirklich erfasst, welche Kombinationen möglich sind.
Also im Katalog Nachweis für Besiedlung, der bei Revolver Verlag erschienen ist, wo wirklich alle 10 Arbeiten auch vorgestellt werden zu Nachweis für Besiedlung, eben auch die eine Position von Stefan Schulz. Da sind in Detailfotos, also es gibt immer so eine ganz große Ansicht, wo das komplette Gießkannenarrangement, damals waren es 27, dargestellt sind. Und dann gibt es noch 4 Detailfotos. Und da ist es eigentlich für den geneigten Leser auch ganz gut beschrieben, welche Farbkombinationen es gibt. Also irgendwo Mint, Schwarz, Orange, Weiß, diese braun-orange Kanne und so weiter. Und es gibt auch dazu kurze Texte, also damit man mal weiß, wo das herkommt. Also hier in im Produktverlauf der kurze Verweis für die Kanne Nummer 4 oder für die Abbildung Nummer 4. Späteres Gießkannenmodell. Die Pappschachtel ist einem goldenen Aufkleber gewichen, der vorher unter dem Boden der Kanne war. Blumengießkanne, Artikel Nummer 242/40, HSL 64193000101, EVP. Was heißt das? Einzelverkaufspreis oder so? Ja. 3 Mark, der VEB, das kann ich nicht aussprechen, Glasbijouterie, Zittau, wurde mit Beginn der 1970er Jahre mit zahlreichen weiteren Betrieben in den VEB-Kombinat Plast- und Elastverarbeitung eingegliedert. Diese auf das Ressourcensparen ausgerichtete Veränderung wird daran sichtbar, dass der Blumengießer nicht mehr mit GBZ, für Glasbijouterie Zittau, an der Unterseite gemarkt ist, sondern nur Pneumant als Marke des großen Warenzeichenverbandes trägt. Also das ist wahrscheinlich eine nicht ganz gut vorgetragene Fußnote. Aber davon gibt es gleich 4. Und es gibt eben auch einen beschreibenden Text, also woher die Kanne, wieso, weshalb. Und Was mir vorhin nochmal bei dieser Optimierung dieser Produktlinie, weil es hier auch in der Fußnote wieder steht, einfällt. Es gab ja so Adolf Hennecke und Adolf Hennecke und dann gab es, glaube ich, Aktivist der ersten Stunde, der zweiten, dritten, vierten, weiß ich nicht. Also sozusagen Held der Arbeit, alles Mögliche. Und es gab auch neuere Vorschläge, wo man, glaube ich, wenn man seinen Arbeitsplatz wegrationalisieren konnte, also dann also richtig viele Orden bekommen hat. Und so konnte man also eben in diesem Fertigungsprozess Gießkanne, du hattest es vorhin gesagt, einen Schritt quasi rausnehmen, indem man nur noch zwei Elemente hat.
Also eigentlich sogar zwei Schritte, ja. Also einmal das Produzieren von diesem Teil und dann noch das Kleben von dem Winkel.
Also ja. Und die Produktionsbedingungen waren mitunter also ja so Wetshop gleich. Also ich habe mal so für H0 oder TT Weichen gelötet. Und da saßen wir in einem Wohnzimmer, also was durch die starke Benutzung nicht mehr so aussah. Und haben wirklich mit dem Jodkolben von Hand also diese Dinger zusammengefügt und es war ein ohrenbetäubender Gestank. Und so sind vielleicht auch die Gießkannen also gefertigt worden. Auf jeden Fall glaube ich, dass es die Megaparty gegeben hat, als der Neuerer auf die Idee gekommen ist, also sozusagen zwei Arbeitsschritte da rausnehmen. Und in der Bundesrepublik gab es ja das ja auch. Und ich hätte jetzt einen Liedwunsch dann auch demnächst.
Ja, unbedingt. Also ich wollte, das passt sehr gut, weil ich habe dann eine inhaltliche Zäsur vor.
Oh.
Ja, auch. Also, willst du wirklich das machen? Du fängst mit dem Scheußlichen an, Daniel. Du bist absolut hemmungslos. Das gab es nur in live. Aber dadurch wird es noch besser.
Ja, finde ich auch.
Und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Schon wieder ist ein Kranker weg. Sie amputierte ihm sein letztes Bein. Und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt und heimlich in die Fabrik eindringt, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Jo, mit einem anständigen Rockkapellentusch am Ende, Bruttosozialprodukt, Geier Sturzflug, könnte ein Zonenlied sein, ist es aber überhaupt nicht. Es hat auch, ist schon klar irgendwie beim Klassenfeind gelagert gewesen. Wir reden über Produktdesign nicht zuletzt, weil die Werkleitsgesellschaft einen der letzten Teile des Nachweises für die Besiedlung jetzt zeigt, und zwar Stefan Schulz Blumengießer. Die Gießkanne im Fokus. Ich habe mich gefragt, ob, also weil mich das eben so erinnert und weil ich das so, also für mich ist das logisch ganz klar DDR, aber das ist ja, weil ich da aufgewachsen bin und das sozusagen auch benutzen musste, das Ding. Meine Eltern hatten es auch nicht zu Hause, wir hatten sowas nicht, aber in der Schule gab es. Ist das typisch für sowas wie ein klassisches DDR-Design? Kann man sowas sagen oder ist, also?
Ich würde sagen, ja, nein. Also es ist halt wirklich auch ein bisschen ein Styling-Objekt. Ne? Also wir haben zwar hier diesen DDR-Gestalter, also auch der auch ausgebildet wurde als Designer in der DDR und der also wirklich auch dafür steht. Aber DDR-Design ist ja so viel mehr auch und eigentlich auch nicht nur immer diese typischen Ostprodukte wie jetzt diese Eierbecher, die in Hahnform oder so. Das ist eigentlich, da gibt es glaube ich nicht mal einen Gestalter dazu. Das wird so als DDR-Design dargestellt, aber DDR-Design ist ja auch wirklich hochkomplexe Geschichten, die es da gibt, also die auch wirklich, ne, wo auch wirklich ein Designanspruch dahinter steht, ein formaler Anspruch und da ist das vielleicht ein Teil davon, aber es ist eben letztendlich ein Styling-Objekt auch ein bisschen.
Das könnte gut und gerne auch irgendwo am Cockpit der, wie hieß diese westdeutsche Science-Fiction-Serie? Orion? Raumschiff, Raumpatrouille Orion? Ja. Die haben ja so verschiedene Küchen- und Badutensilien einfach in die Kulissen eingebaut und das sah total Science-Fiction-mäßig aus in den 60er Jahren. Und bei dieser Gießkanne mit dem Henkel von Bügeleisen, finde ich, das hätte durchaus da auch Platz gehabt. Oder auch die andere, die noch ein bisschen aufwendiger gebaut ist. Gab es einen Westexport? Gab es dieses Produkt auch im Angebot des Quelle-Katalogs oder so?
Ich glaube nicht. Also die Kanne wurde exportiert, aber nicht in den Westen.
Die haben wahrscheinlich sowas selber hingekriegt. Oder? So was, Daniel schüttelt den Kopf, so was Gutes haben die nicht hingekriegt?
Ich glaube nicht aus Kunststoff, also die werden wahrscheinlich Alu gestrichen gehabt haben oder sowas. Warum aus Plaster? Also dafür steht ja wirklich DDR-Plast und Elaste aus Plaster, wieder falsch gesagt, ja, Plaster und Elaste aus Schkopau.
Also sie wurde auf jeden Fall in die Bruderstaaten exportiert, aber in Westen glaube ich nicht, also definitiv nicht.
Okay, das Teil ist eins in einer langen Reihe in dieser Untersuchung für den Nachweis für Besiedlung. Daniel, was würdest du sagen? Jetzt retrospektiv kann man ja ruhig mal anstellen, ne? Das ist ja, steht kurz vorm Ende, der Katalog ist fertig und so. Was ist denn das Ergebnis eurer Untersuchung?
Ach na ja, also so im wissenschaftlichen Bereich weiß ja eigentlich jeder, der damit zu tun hat, also wie es ist, also geht es ja nicht darum, zum Ergebnis zu kommen, sondern also den aktuellen Forschungsstand darzustellen und nach Möglichkeit, also die nächste Frage für das nächste zu fördernde Projekt aufzuwerfen. So ähnlich haben wir das auch gemacht. Das heißt, wir haben da durchaus ein paar Momente mit dabei, wo wir sagen, oh, das muss mal nochmal dringend geklärt werden. Ich finde das auch gut, in so theoretischen Büchern steht das immer drin, also dass das nicht weiter beleuchtet werden konnte und dass es dringend mal gemacht werden muss. So ganz heftig haben wir es nicht formuliert, aber ich möchte nochmal auch in Bezug auf Untersuchung, was hat die Gießkanne eigentlich mit Neustadt zu tun? Das ist ja nun wirklich so eine Produktgeschichte. Weil es durchaus den Vergleich zu Stadtentwicklung in Neustadt gibt, zu der einzelnen Wohnmaschine, zu der einzelnen Wohnzelle. Also vom P2 bis hin zur BBS 70, es gibt natürlich auch Vorgänge von P2, also das sind die Wohnungstypen, von der Qualität der Räume, von dem Zusammenfügen der Platten. Und ich gehe da nur zweimal ins Detail. So eine Platte wurde ja, also so ein eine Betonplatte, um ein Haus zu bauen, wurde ja quasi in der Form auch hergestellt. Es gibt tolle Filme, wo gezeigt wird, wie die Fliesen dann sozusagen für die Fassadenplatten von Hand aufgelegt werden. Und diese Formen, die haben einen gewissen Schwund, einen Abrieb und so weiter. Und das führt dann dazu, also dass die Platten irgendwie immer kleiner werden, weil sich da irgendwo ein bisschen Betonreste in der Ecke ablagern. Das heißt, dieser Prozess, fertige Form, jede Kopie ein Original, haut überhaupt nicht hin. Und dann haben die sich auch zwischen Rostock und Halle mächtig vermessen beim Formanlegen. Das heißt, die Idee, dass man sozusagen die Platte von Rostock nach Halle und umgekehrt fahren kann und die dann immer wieder passt, auch das haute nicht hin. Also es gab halt Abweichler überall. Und das ist so ein Moment, die Gießkanne ist ja auch miteinander gefügt. Man sieht hier die, so ein paar Grate, die dann auch so ein bisschen aufbrechen. Also wo man sich denkt, haben die da zu Ende gedacht, also dass die Form nicht richtig passt. Und so ähnlich schlecht oder gut haben sich dann auch Platten zusammengefügt. Und man konnte dann auch tatsächlich durch Plattenfugen, die immer größer wurden, durch diesen Schwund des einzelnen Segments runter auf die Straße gucken. Und das war so ein Produktionsverschleiß, ja, also so ein vielleicht auch ein Optimierungsgedanke geschuldet und so weiter. Und beim der Stadtplanung ist es in Neustadt eben genau so, also nicht mehr die Vielzahl von Varianten der einzelnen Wohnkomplexe, sondern am Ende wirklich nur noch Standard mitten im Wohnkomplex eine riesen Kaufhalle und das war's. Nichts mehr mit Brunnen, Apotheke, Ärztehaus oder sonst was. Da hat man sich dann darauf verlassen, dass die älteren Wohnkomplexe, die früheren, die noch designt waren vom Stadtplaner, einfach besser funktionierten. Und das ist eigentlich ein schöner Bogen von der Kanne, von diesem kleinen, wie heißt es, niederkomplexen Objekt, quasi ein komparatistischer Ansatz, also mit Fokus auf Neustadt. Und das ist ja halt in der Publikation, also durch so ein Beispiel ganz gut gelungen, ist auch sozusagen im beschreibenden Text so dargestellt. Und es gibt natürlich ganz andere Thesen. Soll ich eigentlich weiterreden?
Ja, unbedingt. Also ich interveniere dann. Mir ging das nämlich auch durch den Kopf. Dieser Verlauf DDR und der Niedergang, der ja auch damit verbunden ist, das war ja vor allen Dingen auch wirtschaftlich bestimmt. Und wenn wir uns allein diese Kanne angucken, die wir jetzt hier haben, diese drei Stück, haben wir ja schon rausgearbeitet, dass da irgendwie scheinbar nicht nur effektiviert, sondern wahrscheinlich auch gespart oder ärmer geworden worden ist.
Ja, wirklich ärmer. Also ich meine, wenn man irgendwie Sozialabbau hat, dann heißt es Verrohung, ne? Also sozusagen, der sieht, das kennen wir aus der Bundesrepublik augenblicklich. Aber in der DDR ging es halt wirklich um so Sparmomente, noch eine Initiative, noch irgendwie was reduzieren. Weil es gibt ja immer die Definition, also Kapitalismus muss Knappheit erzeugen und Sozialismus muss sozusagen Knappheit beseitigen durch mehr Produkte und so weiter. Und da kommt man schon mal auf so eine Idee, dass man die Brücke abreißt, damit man nicht mehr drüber fahren muss, ne? Also was das dann nach hinten raus bedeutet, also ist, glaube ich, jedem klar. Ein anderes Moment, was zum Beispiel Gerd Kiermaier festmacht in Bezug auf Neustadt: Wir haben in dieser Sammlung, die so aus einigen tausend Stücken besteht, jede Menge auch Figuren mit dabei. Und Gerd Kiermaier als Theaterfotograf wollte irgendwo so eine Bühne inszenieren mit Figuren, Proszenium und Bühnenraum und Spot und was weiß ich nicht alles. Und suchte Figuren und stellte fest, also Figuren signifikant häufig Pudel. So. Und dann haben wir angefangen, also dann sozusagen da so ein Szenenbild à la Mozart zu machen. Also es ging um die Zauberflöte mit Pudeln. Und dann stellten wir irgendwo fest, ja, okay, was beschreiben wir denn jetzt eigentlich? Beschreiben wir das, was dort als Szene hergerichtet wurde, oder beschreiben wir tatsächlich die signifikante Häufigkeit der Pudel innerhalb der Sammlung Nachweis für Besiedlung? Und wir haben uns dann für Letzteres entschieden und dann fing Gerd Kiermaier an zu forschen und stellte fest, also dass analog zum Aufbau von Halle Neustadt die Pudelpopulation in der DDR, aber auch im Westen, stieg. Das heißt, es gab irgendeine Zeit, jetzt sind wir wieder bei der Zeit, also bei dem Assoziieren
an Echtpudeln.
An Echtpudeln. Und es gibt den Dr. Rudolf, Obmann des Pudelzüchtervereins, heute noch, also Gesamtdeutschland, damals nur für die DDR, und der ist nach Neustadt gekommen auf eine Pudelausstellung und hat also die komplette Statistik im Internet veröffentlicht. Und dann hörte der Aufbau Neustadts auf. Und die Pudelpopulation ging hinunter und Gerd Kiermaier hat jetzt die steile These, dass der Pudel quasi eine Ikone der Nachkriegsmoderne ist. Ja, dass man also sozusagen so bestimmte Ästhetiken, Produktlinien, weiß ich nicht, Beiwerk wie so ein Accessoire-Hund, was er ja immer ist, also irgendwo so einen Prozess begleitet. Und das fand man auch total interessant, also sozusagen so aus soziologischer Sicht. Also welcher Hund zu welchem Wohnform, ja, also jetzt ziehen muss. Und was also ein besonders tolles Erlebnis war, dass ich gestern mit dem Fahrrad am Rande von Neustadt lang gefahren bin und da saß er, der Königspudel.
Und in seiner Pracht?
Ja, also mit einer Krone. Ich habe sie auch gefragt, ob man auf die Krone fassen darf. Und sie hat gesagt, bei einem wirklich echten Königspudel darf man selbstverständlich auf die Krone fassen. Daran erkennt man ihn gewissermaßen. Und hat es dann auch mehrfach getan und die richtete sich wieder auf. Also es war ein ganz tolles Moment. Und dann fragte ich, so ganz dezent, wo kommen Sie eigentlich her? Darf man ja nicht mehr wegen Datenschutz und so. Und dann sagte sie frank und frei, also vom Bruchsee Nummer und schon immer Pudel und so. Und dann dachte ich, okay, das sind die, die die Neustadt aufrechterhalten, also die wenigen Pudelbesitzer. Und das ist eine Erkenntnis, die eigentlich auch hier im Katalog nach was für Besiedlung rüberkommt, ja.
Pudel ist ja, also Hunderassen, wie man da so sagt, sind ja sowieso immer absoluten Trends unterworfen. Ja, es gibt so den Dackel, der durchzieht, aber ansonsten nicht ohne Grund müssen wir in hässliche Mopsgesichter gucken, unentwegt, weil der gerade en vogue ist. Der Pudel hat 40 Jahre lang, nee, du hast gesagt, die Aufbauphase war es, ne, in der der...
Naja, so 64 bis Anfang der 80er, ja. Also so, das ist weniger als 40. Und wie gesagt, also da gibt es die Zahlen im Internet veröffentlicht.
Abgefahren. Aber bei Gerd Kiermaier in der Arbeit handelt es sich um einen Plastikzwergpudel.
Nee, es ist der Plastikkönig der Tiere, um den es sich handelt. Und wir hatten ja von Plast und Laster aus Schkopau. Und ja, also und so, und dann fängt man an zu überlegen, also wo lässt sich das alles drauf projizieren, also diese Frage, also die man ja auch immer stellen muss bei den Gießkannen, also wenn du von 1 von 1970 sammelst, ja, also Objekte, diese ersten Designprozesse, bis dann Ende der DDR, so diese Frage, früher war alles viel besser, also diese, was ja auch immer so einen Produktzyklus anhaftet. Ich weiß nicht, kennst du diesen Produktzyklus? Den lernt man doch, glaube ich, an der Hochschule. Also mit dieser Bogen. Ich weiß nicht, wie das...
Also, Produktzyklus, was meinst du?
Na, das, wie lange muss ich sozusagen investieren, um etwas zu entwickeln, um auszuprobieren? Wir haben ja hier verschiedene Kannentypen, wo eventuell eine gar nicht richtig funktioniert, weil sie bei vollständiger Befüllung des Kannenkorpuses, also sozusagen der Henkel eventuell abbrechen würde. Man testet so aus und muss also vielleicht nochmal eine neue Form entwickeln, ja, und man steckt da sehr viel Geld ein und dann hat man im Prinzip so eine Kurve, ab wann man Geld verdient.
Ja, Break-Even.
Ja, Break-Even Point ist
dann. Glaube ich jetzt anhand der Kanne, klar gibt es diese Entwicklungsphase und das spricht vielleicht auch für die DDR dann, dass die halt, also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre sowas noch gemacht hat, also dass die wirklich da auch noch Geld reingesteckt haben und verschiedene Sachen ausprobiert haben. Am Ende muss man sagen, ist da überhaupt nichts mehr passiert. Also da.
Wahrscheinlich lässt sich das auch wirklich übertragen, ne? Gucken wir uns den PKW-Trabant an.
Genau, also da gibt es ja auch noch Prototypen und so für ein Wartburg aus den 70er Jahren und so wunderschöne Sachen, aber die wurden einfach nicht mehr umgesetzt nachher.
Wobei beim Trabant war es ja, läuft, ja? Der hat ja funktioniert, warum also ändern? Die Kanne hingegen, die ist ja nicht besser geworden, also die ist ja eher schlechter geworden. Der Trabi ist, glaube ich, nicht unbedingt schlechter geworden, der ist einfach bloß gleich geblieben ab 1900. 72 oder sowas.
Ja, und läuft und läuft und läuft, aber also apropos Break-Even-Point und Gießkanne, die müssen sich doch dann am Ende, und das ist ja eigentlich antagonistisch meine These, müssen sich doch dumm und dämlich verdient haben. Also die haben dieses gute alte Ding, ja, so Manufaktum, es gibt sie noch, die guten alten Dinge, haben ja gnadenlos durchgezogen.
Ja, für 3 Mal.
Das ist sehr unterschiedlich, ne? Also bei einigen Sachen absolut, davon kann man das, denke ich, so durchrechnen und da funktioniert das, aber bei so einem Kunststoffartikel ist das, glaube ich, schwierig.
Und in dieser Volkswirtschaft ist, glaube ich, dieses Verdienen sowieso relativ gewesen. Genau, und
das kommt auch noch dazu. Also ich glaube, die haben an der Kanne nicht wirklich viel produziert.
Ich weiß nicht, was...
Drei Mark.
Ja, 3 Mark und dann hat es eine Schule bezahlt? Hat die Schule den Satz Gießkannen in dem Sinne tatsächlich bezahlt oder hatte da nicht 34 PA-Kräfte abgerechnet?
Ey, wir haben auch Kuba Zuckerrohr abgekauft. Ja. Also wir haben mit dem Geld, was wir da verdient haben, das viele Geld.
Krankenschwesterausbildung.
Sowas, ja. Also wir haben sozusagen also auch investiert.
Geldwerte
in Bruderländer. Und ich glaube, vielleicht...
Weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir probieren das mal.
Ja.
Wir versuchen jetzt mal rauszukriegen, inwiefern das wahr ist. Mit dem früher war alles besser, oder? Aber im Verlauf der DDR ist alles schlechter geworden. Wir machen das chronologisch, oder? Das älteste Modell ist, das heißt alles gleich, das heißt alles Blumengießer.
Ja, das heißt alles Blumengießer.
Das ist auch schon ziemlich pragmatisch, oder? Dass man das nicht Elena nennt oder Walter oder irgendwie so, sondern Blumengießer.
Ja.
Ich probiere das jetzt mit dem Bügeleisenhalter. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, alles. Absolut tropfenfrei.
Ja.
Also ja. Gießt tatsächlich aus. Und wenn man mal die Tülle anguckt, hier vorne ist auch eine,
Das ist nicht nur einfach das Ende eines Rohres, sondern da ist noch irgendwie sowas dazwischen produziert.
Das ist Design, ne? Also ja. Das ist Wahnsinn.
Also jeder Teetrinker freut sich über so einen Ausgießmoment, in dem man nicht kleckert.
Ja, was aber auch, also Design ist ja nicht nur, dass es nicht kleckert, sondern es geht ja auch sozusagen um dieses multisensuelle Moment. Und also wenn die Hörer jetzt, also
du musst mal die Kopfhörer benutzen, das ist großartig.
Wenn die Hörer zuhören können, einfach mal, also das ist jetzt das erste Modell. Also das
Baujahr, was war das? Was hast du gesagt vorhin, Stelle?
Also bei der Variante weiß ich es nicht ganz genau. Die ist auf jeden Fall von vor 1960, also weil das einfach ein Vortyp ist von der, die du jetzt in der Hand hast. Ich und, die ist von 1960, genau.
1960, rot-weiß, also, schönes Teil.
Nochmal an das Eingießen der ersten Kanne erinnern und jetzt das zweite Eingießen. Und ich glaube, auch das spielt eine große Rolle. Wie klingt eigentlich, wenn das Wasser...
Auf jeden Fall mehr Schwappen zu hören beim Wasser anlaufen in die Tülle.
Oh ja. Das wird deutlich gehört.
Und wenn man nicht aufpasst mit dem Schwung, dann ist man relativ schnell mit den ersten Tropfen weiter als der Topf ist.
Ja, ja. Und dieses Geräusch.
Glasscheibe.
Also apropos multisensuelles Design, dieses Geräusch, dieses Reinploppen in die Tülle, das macht auch ein bisschen Angst, finde ich.
Hat das jemand designt? Es gibt das Sounddesign auch immer bei Produkten, oder?
Also die Kanne da jetzt, die ist ja von Klaus Kunis, also die ist wirklich designt. Ja.
Und hier vorne auch, der Auslauf ist ein bisschen, als wenn man darauf geachtet hat.
Und wenn wir genau reingucken in die Tülle, dann sehen wir, dass da noch ein Steg drin ist, der quasi so ein bisschen verhindern soll, dass es halt so rausschwappt.
Ah, ein Schwappblocker.
Genau, ja.
Ich mache nochmal ein letztes mit der rot-weißen. Funktioniert gut, tropft auch nicht, wenn man aufhört zu gießen.
Ja. Ja.
Ich bin beeindruckt. Ist mir als Kind nicht aufgefallen. Wahrscheinlich hatte ich dieses Produkt hier. Wir sind bei meinem Lieblingskännchen, braun-orange. Tülle, ganz banal. Da ist nichts mehr mit irgendwie Wellenbrecher.
Tatsache. Ja.
Und auch ansonsten schönes anders. Ich guck mal. Dafür hat es aber immerhin, ist es transparent, was die Herstellung angeht. Es sind immer noch die Nähte zu sehen. Sie ist
leichter geworden. Ne?
Ja.
Kannst du aufpassen, dass es nicht schwappt?
Oh. Haben wir gesehen, ich probiere es nochmal. Der Strahl ist sehr dünner und unkontinuierlicher, aber vor allen Dingen dieses. Ja. Also, wenn ich das mit meinen lachhaften Produkttester-Erfahrungen beurteilen könnte, würde ich sagen, tatsächlich ist das jetzt verglichen mit der ersten und zweiten Kanne nicht so angenehm.
Mhm.
Aber wenn du möchtest, Daniel, vielleicht. Mach dir ein Bild.
Also toll ist, dass sie wirklich, also wenn ich die erste nochmal in die Hand nehme, also vom Halten her finde ich sie gar nicht schlechter. Ich finde die schon eher
besser. Ja, aber dadurch, dass der Henkel da so dünn ist, das ist ja nur ein dünner Steg, tatsächlich nur so ein Streifen aus Plaste, an dem man die hält, das ist bei der rot-weißen, aufwendig produzierteren sehr viel angenehmer im Handgefühl.
Aber was heftig war, dass ich gerade beobachten konnte, als du gegossen hast beim ersten Mal, da wurde eben dieser Wasserstrahl nicht aufgehalten und es gab einen großen Schwapp.
Ja.
Also wir haben ja ca. 20 cm Versuchsanordnungsfläche und darüber ist es hinaus. Ja.
Ja.
Und da liegt ja die Gefahr fürs Mikro, für die Tontechnik.
eigentlich für alles, genau. Was ja auch zum Glück hat Werkleitz eine gute Haftpflichtversicherung extra abgeschlossen für diesen Test.
Ja, also die ganze Rückwand vom Versuchstisch ist jetzt vollgespritzt und das...
Also machen wir den Analogismus auf und sagen, der Blumengießer, schnöde Gießkanne, steht für den Verlauf der wirtschaftlichen Geschichte des Landes DDR, Deutsche Demokratische Republik, dann ist es auf jeden Fall früher besser gewesen.
Ja.
Ich weiß, das war nicht das, worauf du kommen wolltest am Ende.
Nee, ich bin immer gut, wenn, also Radio ist ja auch so ein bisschen zum Anfassen, also wenn wir jetzt noch ein Quiz machen für die Hörer.
Anrufen, welche Kanne ist es?
Welche Kanne? Also wir machen jetzt nacheinander. Ich habe letztens so einen Biertest gekriegt.
Ja. Genau, also Sie haben die Chance. 4700744 ist die Telefonnummer. Norbert wird dann Ihren Anruf entgegennehmen und Sie können jetzt anhand Ihres akustischen Eindruckes sagen, welche Kanne der drei Kannen, ein Produkt vor 1960, ein Produkt quasi das tatsächliche.
Zwischen 1960 und 1970.
Zwischen 1960 und 1970 und vermutlich die Kanne Nummer 3, ein End-DDR-Produkt fast, also die 80er Jahre. Welches ist welches? Es gibt einen Hinweis, einen akustischen auf jeden Fall. Ganz klar, reicher Schwall und kein Ploppen. Und jetzt Modell Nummer 3.
Ups.
Ja, also wer es rausbekommen hat, sie brauchen im Grunde nur die Zahlen in die richtige Reihenfolge bringen und sitzen dann hier im Quiz auf dem Stuhl. Es gibt, ich kriege gerade vom Direktor der Werkleitsgesellschaft signalisiert, es soll nicht umsonst sein, soll ihr schade nicht sein, der Anruf, 4700744. In welcher Reihenfolge, chronologischen Reihenfolge, haben wir gerade den Gießtest gemacht, zu gewinnen für nicht mal die richtige Antwort, sondern überhaupt eine Antwort, gibt es den Katalog zum Nachweis für Besiedlung der Werkleitsgesellschaft. Wie viel? 2 Jahre Arbeit?
Naja, also eigentlich 14 Jahre Arbeit.
14 Jahre
ja, Arbeit. Und 18 Euro macht man da Schnäppchen, ja, also wenn man jetzt und so weiter. Und ansonsten, also 10 Künstler da drin und 2 archäologische Texte, also über Garbologie, Müllkunde, kann man sagen, ja, mhm. Garbage. Also ist schon ein profundes Werk, was man jetzt hier durch einen Anruf gewinnen könnte.
Halle Neustadt seziert nicht zuletzt anhand dessen, was übrig geblieben ist, wenn Menschen die Siedlung verlassen haben oder aber Gebäude abgebrochen worden sind oder aber Halle Neustädterinnen und Neustädter dem Aufruf der Werkleitsgesellschaft gefolgt sind und ihre Erinnerungsstücke, Souvenirs und Ähnliches in Sammlungen eingereicht haben. Stefan, an dich die Frage, du bist ja jetzt Teil dieser quasi experimentellen Untersuchung zur Besiedlung von Halle Neustadt. Wie ordnest du deinen Kram? Oh, hier gibt es einen Anrufer. Tja, Norbert, du müsstest mir den rauflegen. Machst du das?
Ja, mach ich.
So, das ist ja Transparenz im Radio. Soll keiner sagen, dass wir hier schummeln. So, da ist Anrufer. Ich mache das mal so, glaube ich, direkt, oder? Ich probiere es mal. Hallo? Hallo? Eine Antwort? Ist da jemand? Norbert, der Mensch ist nicht mehr da. Hast du aufgelegt?
Götz war's. 3-2-1 oder so.
3-2-1? Stimmt 3-2-1?
Nein, stimmt nicht. 2, aber wir haben... Ja...
2-1-3 war es. 2-1-3. Götz, es tut mir leid, du kriegst das Buch nicht. Aber du kannst nochmal anrufen und dich darüber beschweren, weil das vielleicht in der Wettkampfordnung nicht anständig geregelt geworden ist. Das stimmt nicht. Es war ein guter Versuch und es hat zu 33% gestimmt. Das ist eine Quote, die wir absolut akzeptieren. Würde ich sagen.
Wenn nein, finde ich auch. Also ja. Gut.
Es war auch nicht einfach.
Du hattest vorhin gefragt, also wir waren jetzt gerade bei Stefan, ne?
Ja,
also,
der Beitrag von Stefan sozusagen innerhalb dieses Krams, wo siehst denn du dich in dem Nachweis für die Besiedlung?
Schwierige Frage, ja. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz guter Beitrag gewesen, um einfach nochmal von außen, also die Kanne kommt ja nicht aus Halle, sondern aus Zittau, wo da wurde sie produziert, aber zu zeigen, also dass es eben nicht nur in Neustadt so war, was man jetzt an anderen Beispielen sehen kann, in der Ausstellung, sondern dass es halt landesweit eben diese Produkte gab und auch diese Abläufe einfach in der Produktion. Und das ist eben ja das Spannende daran am Ende.
Dani, du als Mitverantwortlicher?
Ich fand also diese Intervention mit den Kernen fand ich halt super. Also dieses komparatistische Moment, was ich vorhin schon sagte, also wie hat sich eigentlich Stadtentwicklung analog bezogen, also auf so ein niederkomplexes Designmoment. Und da hatte ich vorhin, glaube ich, sogar das zweite Beispiel so ein bisschen sehr verkürzt abgehakt.
Zeigt vielleicht auch ganz gut, also diese Farbvielfalt, die wir jetzt ja hier nicht zeigen können, aber das ist eben das Schöne, dass wir halt eigentlich dieses einfache Produkt haben, aber dann doch in so einer Vielfalt an Varianten. Und das zeigt, dass die DDR auch ein Stück weit ganz bunt sein konnte und sehr vielfältig sein konnte, denke ich. Und das sieht man an diesem Produkt.
Mhm. Gab es die eigentlich auch in dem 80er Jahre Pink, was auch in der DDR auftauchen durfte, so Action-Spray-Farben?
Da warte ich immer noch drauf. Ja? Die kann, ja. Ich hoffe, es gibt sie.
Es gab ja irgendwann die Bonbon-Farbe, also den richtigen Kracher.
Ja, aber also ich habe also jetzt nicht Blumengießdienst gehabt, aber ich konnte also beobachten, wie sich andere dabei angestellt haben. Und also, dass da so ein Modell mal ein pinkes in der Hand gelegen hätte, da kann ich mich nicht dran erinnern.
Kann man dir die noch zukommen lassen, wenn jetzt Leute das hören und sagen, ey, ich habe hier noch 3, weil...
Unbedingt, ja. Ja? Also die Sammlung muss wachsen.
Okay.
Also ich habe ungefähr, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, vor 10 Jahren damit angefangen. Und es kommen so im Jahr vielleicht so 3 neue dazu. Es wird jetzt langsam weniger, weil ich auch selber nicht mehr weiß, welche Kombinationen gibt es noch, was kann da noch kommen. Das ist dann auch sehr überraschend, aber wenn jemand noch eine hat, gerne ein Foto schicken und dann kann ich das abgleichen, ob die schon da ist oder ob ich sie noch brauche.
Ja, gerne an Radio Korax, wir vermitteln das dann info@radiokorax.de. Letzte Frage dazu, wegen des Sammlerdingens. Wenn wir jetzt über so ein Gerät aus den 50er Jahren sprechen oder sozusagen das Urdesign der 60er, ist sowas auch schon, hat das eine Art Sammlerwert? Also gibt es da irgendwas, wo man sagt, das ist schon ein bisschen mehr als 3 Ostmark?
Auch, ja. Also das ist immer ein bisschen schwierig, kommt auf den Erhaltungszustand an, aber es ist... bei eBay kostet so eine Kanne jetzt, was weiß ich, 50 Euro oder so, das ist schon recht viel, aber da muss man auch vorsichtig sein mit den eBay-Preisen, aber ja, wenn es jetzt eine Kombination ist, die ich absolut noch brauche, dann bin ich durchaus bereit, da auch
einen
geringen nicht. Betrag.
Nee, das ist also schon interessant, also eBay ist wirklich eine feste Größe, es gab diese tolle Ausstellung im MMK in Frankfurt. Ich glaube, Rosemarie Trockel hat da mitgemacht, Spinnenwebzeit, also wurde wirklich Kunst gegen eBay gestellt. Also eBay ist was ganz, was Wichtiges. Also wir haben jetzt auch hier bald so ein Großversandlager hier in Halle, der Bürgermeister hat das gerade begutachtet. Zurück nochmal zu eBay. Toll ist das Kriterium unbespielt, ja. Mhm. Also wenn du deine Finger da an dieser Gießkanne in der Schulzeit dran gehabt hast, dann ist es natürlich, also wirklich tut dem Wert des Gegenstandes also immens viel Abbruch.
Ja.
Aber Stefan hat auch so eine, die noch im Karton ist. Ne? Das ist also zum Beispiel bei Matchbox wahnsinnig wichtig, also dass sozusagen der Karton noch mit dabei ist. Dann gibt es einige wirklich Nerds, also die dann so Kartons nachempfinden, nachbauen, also kreieren. Also auch der Fälschungsmarkt ist bei eBay so grenzenlos. Aber diese Frage unbespielt, also wir haben hier auch eine Arbeit von Kurt Helm, Verführer und Verführter, also auch eine Installation im Rahmen von Nachweis für Besiedlung, wo auch 2 Sammlungen zusammengekommen sind, weil nämlich Kurt Helm ist ein Künstler, ein fiktiver Künstler, der 1-2 so kleine Spielzeugeimerchen in der Installation hatte und gleichzeitig hatten wir auch einige Spielzeugeimerchen, die muss man sich so vorstellen wie so ein Schnapsgläschen, so von der Größe, mit in der Sammlung und wir brauchten aber für diese Installation, die wir wirklich an einer historischen Vorlage nachempfunden haben, also an einem Foto, weitere Eimer und dann mussten wir bei eBay steigern und dann ging das zur Sache, ja, unbespielt und dann kostete so ein kleiner Eimer mit Besen und Putzlappen für die Puppenschuhe 12 Euro im Karton, also das war schon eine Größenordnung und insofern glaube ich, dass also einfach der Wert gestiegen ist. Und also ich hatte es ja eingangs gefragt, woher kommt das eigentlich? Ja? Also dass so Objekte im Wert steigen, woher kommt das eigentlich, dass du sozusagen nicht mehr so richtig weißt, was man sammelt? Ja? Also es sind so 2 völlig verschiedene Themen, die sie aber auch bei Nachweis für Besiedlung festmachen. Also die Sammlung ist natürlich im Wert gestiegen, klar. Aber auch uns fällt es schwer, also jetzt sozusagen auf weitere Objekte zuzukommen. Erstens, weil der Fundort sich verkleinert. Und zum Zweiten, weil es sozusagen diese Wertsteigerung gibt. Das heißt, die Leute halten das mittlerweile zurück. Ja, also es gibt nicht mehr diese Spende eines Fundstücks, weil das wird schon aus irgendwelchen persönlichen Gründen intensiv bei sich behalten auch, nicht nur wegen Wert. Und in deinem Fall ist ja nochmal das Problem, was jeder Philatelist oder Numismatiker hast, also wenn du dann die Serie voll hast, also dann wartest du wirklich nur noch auf die blaue Mauritius, ja. Also ja. So, was in der Art, die rosa, ne?
Okay. Aber das ist eben das Lustige, dass es da nicht wirklich einer sagt, dass man nicht weiß, also wie viele Kombinationen gibt es jetzt und
ja.
Das ist nach hinten offen.
Teile der Sammlung von Stefan Schulz, die sind zu sehen im Rahmen von Nachweis für Besiedlung. Sagt mal ganz schnell, und ich musste in diesem Fall tatsächlich über schnell reden, weil wir haben es 9:09 in 54 Sekunden ist hier eigentlich die Sendezeit vorbei. Ab wann, wo man es zu sehen hat und alle statistisch wichtigen Momente?
Zu Nachweis für Besiedlung.
Jetzt.
Nachweis für Besiedlung wurde, wie gesagt, vor 15 Jahren in Neustadt aus Funden und Befunden heraus entwickelt. Das ist eine Sammlung von mehreren Kartons, mehrere tausend Stück. Und jetzt erschienen bei Revolver Berlin ist der Katalog Nachweis für Besiedlung mit 10 Positionen, künstlerischen Positionen und 2 theoretischen Positionen zum Sammeln, zur Archäologie. Und man kann auch bei Werkleitz, www.werkleitz.de unter Nachweis für Besiedlung schauen und sich den Katalog dort bestellen oder direkt bei Revolver Berlin. Es sind 10 Farbtafeln drin, diverse Detailfotos, es ist bunt, damit man die Farbigkeit der Gießkannen von Stefan Schulz Sammlung also auch als solche wahrnehmen kann. Profundes Werk.
Wo ist Blumengießer, wo ist denn das zu sehen, deine Kannensammlung jetzt? Nur noch im Buch, ne?
Nur noch im Buch, ja.
Ja, also ab Seite 36 im Buch, Stefan Schulz, über Gerd Kiermaier hat mal gesprochen, folgt direkt auf Seite 40, Nadine Adam.
Und das so ist das Interessante auch, dass es nicht nur von außen kam, also Leute, die sich irgendwie abstrakt damit beschäftigt haben oder aber so ein Draufblick, sondern dass zum Beispiel auch in Persona von Gerd Kiermaier, der ist in Halle Neustadt aufgewachsen. Da gibt es sicherlich auch nochmal einen anderen Drive in der Betrachtung.
Disco-Robot, in Neustadt aufgewachsen, ja. Fensterstopper mit reingepackt in den Katalog. Gibt es auch eine Referenz, der hat ihn immer am Fenster liegen sehen und so weiter.
Ja. Okay, das war Daniel Herrmann, Direktor der Werkleitz-Gesellschaft, zusammen mit Stefan Schulz hier, der über Gießkannen, das Gießkannendesign des Blumengießers haben wir hier gesprochen. Die Kanne, die das Stadtviertel Halle Neustadt begleitet hat und fast auch die gesamte DDR. Sie erinnern sich vielleicht. Und das war das Morgenmagazin auf Radio Korax. Michael Nicolai verabschiedet sich hier bei Ihnen und es folgt. Jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, während da draußen der Norbert an den Reglern steht und wirklich ganz nervös guckt inzwischen. Ach, was ganz Schönes. Das Gesundheitsmagazin wird uns über den Lungenkrebs informieren. Viel Spaß damit.
Radio Korax. Auf 95,9.
Wer gesund lebt, lebt länger.